ARD.
Die Gefängnisse in Bolivien sind Universitäten des Verbrechens.
Drogen, Gewalt, Prostitution, Korruption, all das ist Alltag in Palmasola, dem größten Gefängnis Boliviens. Die mehr als 9000 Insassinnen und Insassen, die verwalten sich in großen Teilen selbst. Und trotzdem gibt's eine strenge Hierarchie. Wer Geld hat, hat Vorteile und die Chance, schneller zurück in die Freiheit zu kehren.
Um frei zu kommen, musst du 30.000 bis 50.000 Dollar zahlen.
Darum geht's in diesem Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch dabei, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Mit unserer Südamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher habe ich im größten Gefängnis Boliviens gedreht für die Weltspiegel-Doku 4 Tage in Boliviens Megaknast. Wir haben uns gefragt, was macht das Gefängnis mit den Leuten? Geht man hier womöglich krimineller wieder raus, als man reingekommen ist? Wir wollen euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen dieses Drehs. Und dazu ist mir Xenia jetzt nochmal aus Rio zugeschaltet. Hi Xenia.
Hallo Johanna.
Lass uns doch nochmal zurückversetzen und nochmal direkt reingehen ins Gefängnis. Wir hatten die Drehgenehmigung. Überwiegend für die meiste Zeit durften wir uns aufhalten im Frauenteil des Gefängnisses. Und der war ja erstmal komplett anders, als man sich das vorgestellt hat. Also ich weiß noch so, das waren eigentlich eher so viele kleine bunte Häuschen, sah so ein bisschen aus wie ein Dorf. Weißt du noch, was so dein erstes Gefühl war, als wir da reinmarschiert sind zum ersten Mal?
Wenn man vor diesen großen Mauern steht, dann fragt man sich ja, was ist dahinter los? Und dann, weiß ich noch, öffnen sich da die Türen und dann denkt man erstmal, ach, ein kleines, süßes, nicht reiches, aber auch nicht bettelarmes Dörfchen, ganz nett, bunt, dieses Café, das einen da gleich erwartet, Verkäuferinnen, Wäsche, die aufgehängt wird.
Katzen.
Haustiere, wollte ich gerade sagen, Haustiere, Essen, das irgendwo an den Rändern gekocht wird, wo ich dachte, ach, das sieht jetzt erstmal irgendwie alles nett und gepflegt und ganz seltsam für ein Gefängnis aus, ja.
Das war tatsächlich eine komplett andere Nummer, ne? Als wenn man so die Bilder von Gefängnissen bei uns in Deutschland im Kopf hat mit Einschluss, Aufschluss. Also es sah halt wirklich aus wie in so einem Dörfchen und ich habe mich ehrlicherweise gar nicht gefühlt wie in einem Gefängnis. Wir haben ja ziemlich schnell verstanden, das ist jetzt nicht überall so. Es gibt da schon große Unterschiede, ne? Es gab die, die einzeln gewohnt haben, die Insassinnen, und es gab die, die mit 100 anderen zusammen gewohnt haben.
Ja, also es hat sich dann relativ schnell herausgestellt und es wurde auch sehr nonchalant eigentlich gesagt, dass es eine unglaubliche Hierarchie gibt, ne? Und dann wurde uns die Chefin gerufen, also die Knastbürgermeisterin, nenne ich sie jetzt mal so, die ist auch gewählt worden und die hat auch den direkten Kontakt zu den Wärterinnen. Ja, dann wurden wir rumgeführt und dann wurde uns ziemlich schnell klar, dass es eine ziemlich erschreckende Hierarchie in diesem Gefängnis gibt, wo es diejenigen gibt, die aus irgendwelchen Gründen eine Einzelzelle haben, wie ein eigenes Zimmer, ein eigenes Apartment haben,
kleines. Ja, so ein Einzimmer-Apartment, ne? Mit so einem kleinen Herd.
Und dann gab es dann diese Massenunterkünfte, wo dann die gestapelten Matratzen waren und wo dann gesagt wurde, ja, wenn man reinkommt, das waren alles Hochbetten und so, ein großer Raum mit vielen Hochbetten und dann gestapelte Matratzen. Also wer neu in das Gefängnis kommt, der liegt erstmal unten auf der Matratze, wenn er Glück hat, überhaupt dann da drin. Weil manche müssen auch draußen liegen und erst über die Zeit, also bei einem steigenden Status, kommt man in ein Bett hinein. Und das eine ist die Zeit und das andere ist das Geld. Nämlich, dass die Insassinnen Geld bezahlen müssen, damit sie eine Matratze bekommen, damit sie in einem Bett schlafen können. Und überhaupt für so ziemlich alles, was sie wollen, müssen sie Geld bezahlen. Dieses Geld müssen sie ja irgendwo herkriegen, zum Beispiel von den Angehörigen, die zu Besuch kommen, ist eine Möglichkeit, oder sie müssen es sich erarbeiten. Aber das war schon erschreckend zu sehen. Da liegen bestimmt 100 Frauen in einem Großraumschlafzimmer und hatten, glaube ich, 4 oder 5 Toiletten.
Und vor allen Dingen halt auch so eng an eng, ne? Das waren ja so Stockbetten. Zum Teil hatten die ja dann oben noch so angebaut, um ihre wenigen Habseligkeiten irgendwie da so in die Fensternischen reingestapelt.
Ja, da war nix. Da war kein Schrank, da war kein Platz für Privatsphäre. Das musste man sich alles irgendwie quasi ans Bett nageln, was einem gehört.
Ich weiß, dass wir haben uns angeguckt und waren irgendwie erstmal massiv überfordert, weil es auch alles so ein bisschen so wuselig war. Und wir wollten ja verstehen, wie sind da die Regeln? Wer hat hier das Sagen? Und in meiner Vorstellung dachte ich, wir werden da jetzt rumgeführt von irgendeinem Offiziellen. Und de facto haben uns halt die Insassinnen dann so an die Hand genommen und haben uns mal hierhin und mal dahin irgendwie mitgenommen. Unter anderem halt als erstes da in diese Unterkunft. Lass uns mal drüber sprechen, für welche Verbrechen die Frauen, die wir getroffen haben, denn da so drin sind.
Also die Vorwürfe waren in der Regel Betrug oder Drogenhandel. Das konnte kleiner Drogenhandel sein oder es konnte das Organisieren von Drogentransporten sein. So eine Frau haben wir auch kennengelernt. Aber bei den meisten war es Betrug. Und das Interessante war aber, dass ein unglaublich großer Teil in U-Haft saß. Also wo man eine Beschuldigung hatte, aber auf die Anklage wartete.
Wir durften uns da ja erstmal ziemlich frei bewegen, also im Frauenteil des Gefängnisses. Aber wir haben hinterher herausgefunden, die Aufseherinnen haben sich notiert oder es gab so kleine, ich sage jetzt mal, Spitzel. Also zumindest wurde festgehalten, mit wem wir da so gesprochen haben. Wie würdest du das Verhältnis zu den Aufseherinnen da beschreiben?
Je länger wir da waren, umso mehr haben wir gesehen, dass es Leute gibt, die einem Informationen geben wollen und andere, die gerne wollen, dass diese Informationen nicht an uns gelangen. Und die, die uns die Informationen geben wollen, haben die Gelegenheit gesucht und haben uns aber auch immer gesagt, wenn diese Information rauskommt oder wenn rauskommt, dass ich dir diese Information gegeben habe, dann werde ich bestraft. Und wenn du die Informationen rausgibst, aber nicht sagst, von wem sie ist, kann es auch sein, dass wir alle kollektiv bestraft werden. Das heißt, auf der einen Seite wollte man uns zeigen, guck mal, wie schön es unserem Gefängnis zugeht, ist doch alles ganz nett hier und wollte natürlich verhindern, dass wir auch die Schattenseiten mitkriegen, die man auf den ersten Blick nicht sieht.
Wir sind dann, als wir, ich glaube nach dem zweiten Tag aus dem Gefängnis wieder rauskamen, also man muss dazu sagen, wir durften morgens rein und mussten abends das Gefängnis wieder verlassen und da draußen, da war es total trubelig, da standen noch Menschen an, wollten reingelassen werden. Andere haben da vielleicht irgendwie Säfte und Obst verkauft. Also da war so ein ganzes Business eigentlich um dieses Gefängnis herum. Und in dem Gewusel, da sind wir dann angesprochen worden von einem, der uns gesagt hat, dass er da auch schon mal drin war und uns erzählen kann, wie es im Männerteil des Gefängnisses so läuft. Da waren wir ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und es hat uns natürlich interessiert. Und das hat er gesagt.
Die Polizisten bringen Drogen da rein. Sie bekommen Drogen zum Beispiel von Razzien. Diese Drogen werden nicht verbrannt oder zerstört, sondern landen in den Gefängnissen.
They take out some of the drugs, you know. After that, this drug is not getting incinerated or discarded properly. This drug goes to the prisons, to the carceles. And in the carceles, because it's
und dort sind sie wirklich billig, weil sie ja geklaut sind von den Narcos, von der Regierung.
They sell it for really cheap. You could get
du kannst 1 Gramm Koks für ungefähr 5 Bolivianos bekommen. Das sind momentan weniger als 15 Cent für 1 Gramm Koks.
Der Mann, der hat auf Englisch mit uns gesprochen, damit einfach weniger Ohren mithören können. Der hat uns ja erzählt, dass er für eine sehr kleine Sache ist ja sofort mitgenommen worden. Also er ist beschuldigt worden und die Polizei stand sofort vor der Tür und hat ihn mitgenommen. Und dann saß er da erstmal und stand vor der Herausforderung, wie er wieder rauskommen sollte. Und mich hat das irgendwie schockiert, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass die den einfach ohne Beschluss erstmal mitnehmen und dann musst du dich halt dafür rechtfertigen und irgendwie zusehen, wie du selbst dann da wieder rauskommst, ohne Anwalt und so.
Das war eine sehr auffällige Geschichte, von die uns sehr viele erzählt haben, ne? dass die Polizei kam mit einem Vorwurf und dass sie dann eigentlich schon auch direkt mitgenommen wurden. Und dann mussten sie schauen, wo sie ihren Verteidiger herbekommen. Gibt auch Pflichtverteidiger, aber die bringen, so wurde uns gesagt, überhaupt nichts. Und dann geht es relativ schnell um Geld. Da geht es relativ schnell darum, also hast du Geld für einen ordentlichen Anwalt? Hast du Geld, damit der Anwalt bestechen kann? Also können hier Bestechungsgelder fließen an Richter, dann bist du ganz schnell raus. Nicht nur einer, viele haben uns das gesagt. Und hast du kein Geld, dann bleibst du erstmal sozusagen und wartest auf deine regulären, also wenn du dein reguläres Verfahren abwartest mit einem Pflichtverteidiger, dann konnte das eben Jahre sein. So dass viele Leute, dass ihnen sogar empfohlen wurde, dass sie sich schuldig bekennen sollen, damit sie die Chance haben, schneller rauszukommen. Damit es ein Urteil gibt und damit sie dann ihre Zeit absitzen können. Das wollen viele natürlich nicht, weil sie sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen und weil sie sagen, so war das nicht. Aber sie kommen oft an einen Punkt der Verzweiflung, dass sie das bereit sind, dass sie das überleben zu tun. Oder eben du hast Geld oder deine Familie organisiert Geld. Das haben wir sehr oft gehört, dass Familien anfangen, viel zu sparen, um ihren Kindern Geld zu geben. Nicht nur, damit sie sowohl im Gefängnis sich eine Matratze kaufen können, aber auch, damit Geld fließt in diesem ganzen Prozess zum Rechtsanwalt und zu den weiteren Behördenstellen und zu den Richtern und zu den Staatsanwälten und zu Polizisten innerhalb des Gefängnisses, damit die Dinge laufen. Und das kann dann richtig viel Geld sein. Wir reden von mehreren 10.000 Dollar.
Hören wir mal kurz rein in das, was der, wenn er ihn mal Juan uns da noch erzählt hat.
And if you want to come free, you have to pay from $30,000 to $50,000.
Und wenn du raus willst, musst du zwischen 30 und 50.000 US-Dollar zahlen an die Richter, die Behörden. Und die Polizisten, wenn du zu einer Anhörung außerhalb vom Gefängnis musst, sagen sie dir, niemand wird dich dahin bringen. Also zahlst du ihnen 500 bis 1000 Bolivianos jedes Mal, wenn du zu einer Anhörung musst, um zu beweisen, dass du unschuldig bist. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du nicht hingehen.
Ja, ehrlicherweise haben wir uns ja auch während des Drehs immer wieder mal gefragt, warum wir eigentlich diese Drehgenehmigung, für die wir mehrere Monate lang mit Hilfe unserer bolivianischen Kollegin und Stringerin gekämpft haben, warum wir da überhaupt eine Drehgenehmigung bekommen haben, weil natürlich klar war, dass da vielleicht Sachen ans Licht kommen, die jetzt einer Gefängnisverwaltung, die einer staatlichen Organisation am Ende auch nicht so richtig gefallen können. Und tatsächlich wackelte das Ganze ja zwischendurch auch mal, ne?
Ja, wir bekamen dann eine Nachricht, wo es hieß, die Gefängnisleitung von polizeilicher Seite möchte mit uns sprechen. Und das klang schon ja nicht wie eine freundliche Einladung und stellte sich relativ schnell heraus, dass uns vorgeworfen wurde, wir hätten Dinge gedreht, die wir nicht zeigen dürfen und dass man doch bitte mal in das Material schauen möchte. Das war natürlich für uns ein No-Go. Wir haben uns an das gehalten, was uns gesagt wurde.
Du hast dann eine Diskussion über das Thema Pressefreiheit geführt mit den Kollegen von polizeilicher Seite.
Genau, also musste man schon Druck machen, dass man auch die Polizisten daran erinnert, dass es Pressefreiheit gibt und dass wir einen Quellenschutz haben. Und es war ja offensichtlich, dass wir hatten ja eigentlich die ganze Zeit Polizeibegleitung. Das war meiner Meinung nach nur ein vorgeschobener Grund, um sich mal das Material anzuschauen, weil es natürlich Nervositäten gab. Dieses Gefängnis ist berühmt dafür, dass es da Aufstände und Tote gab. Es ist berühmt dafür, dass es da Drogenhandel gibt, Prostitution und dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es war ja einfach klar, dass die Insassinnen und Insassen Gelegenheiten finden werden, um uns zu sagen, was wirklich hinter den Kulissen läuft.
Wir durften ja drehen für einige Tage im Frauenteil des Gefängnisses, da haben wir schon drüber gesprochen. Und es wackelte dann halt an diesem Morgen der Dreh im Männerteil, der uns aber natürlich in genau dem großen Maße auch interessiert hat, weil da natürlich nochmal viel mehr Insassen sitzen und weil, das hatte man uns vorher ja auch schon gesagt, ich sag's jetzt mal so salopp, die tatsächlich richtig harten Jungs sitzen. Und wir wollten uns dann natürlich gerne auch ein Bild davon machen. Also am Ende des Tages durften wir für einige wenige Stunden rein unter ganz strengen Regeln, bewacht von zwei Aufsehern. Die Kamera durften wir nur an ganz bestimmten Orten anmachen, wo sie uns hingebracht haben. Erinnerst du dich noch an das Gefühl, was du hattest, als wir da reingelaufen sind?
Ich weiß, dass ich sehr aufgeregt war, weil ich gedacht habe, es ist ja tatsächlich so. Wir wussten, es gibt sehr wenige Gefängniswärter und sehr viele Insassen, die auch für harte Sachen, also auch wie Vergewaltigung, Raub, Mord und dass sie da drinnen alle sich frei bewegen. Und das war dann schon so ein Gefühl von, ha, da gehen wir jetzt auch rein.
Nur ganz kurz, genau. Das sind ungefähr 5000 Insassen und nur 6 Wärter, die dafür zuständig sind. Also es ist schon ein kleines Gefälle. Mhm.
Ja, genau. Und auf der einen Seite willst du halt nicht bewacht werden und auf der anderen Seite freust du dich schon, dass da eine Begleitung ist, weil du denkst, also jetzt bin ich hier mit Schwerkriminellen. Aber auch da ist am Anfang die polizeiliche Bewachung sehr groß und trotzdem, ab irgendeinem Moment hören die Polizisten auch nicht mehr richtig zu. Irgendwann wird es langweilig für sie und dann wird es interessant für uns. dann erfährt man eben davon, von elendigen Gefühlen der Menschen, wenn sie sozusagen plötzlich in so ein Gefängnis geschmissen werden wegen einer Anschuldigung, ohne zu wissen, ob sie da jemals wieder rauskommen. Dann hört man schon auch von starken Depressionen und anfänglichen Gefühlen von, warum lebe ich jetzt überhaupt noch oder soll ich meinem Leben ein Ende setzen, wie sie dann vor der Tür schlafen mussten, abgeschieden von ihrer Familie und Freunden, von der Arbeit, ohne irgendeine Perspektive, wie es jetzt für sie weitergeht. Ne, das waren die einen, und das haben aber eigentlich auch die gesagt. Wir haben uns ja auch mit einem unterhalten, der Lederarbeiten macht. Der hat tatsächlich jemanden umgebracht aus Wut und Rache heraus, bereut es auch nicht. Und der hat auch gesagt, wie sehr ihm das sozusagen zu schaffen gemacht hat und wie schwer es ist, sich in diesem Gefängnis durchzusetzen, wo viele Kriminelle sind und man eigentlich auch sehr schnell in eine Bande rekrutiert werden könnte. Diese Banden machen zum Beispiel auch Drogengeschäfte, auch außerhalb des Gefängnisses. Und dieser Mörder, der sehr nett war, hantierte mit verschiedenen Messern. Großen und kleinen. Und wir dachten, das ist alles irgendwie surreal.
Absolut, ja. Ich fand auch insgesamt, also wir hatten ja nur einen sehr begrenzten Zeitraum, und ich fand es so schrecklich, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, und wofür sitzt du? Ach Mord, okay, du hast den und den umgeraten. Ah ja, alles klar, aber man hat trotzdem irgendwie so einen netten Plausch. Irgendwie, finde ich, hat man so jede Distanz verloren, weil es für uns auch so, wir mussten innerhalb von 4 Tagen da Informationen sammeln, weil danach war klar, die Türen werden nicht nochmal sich für uns öffnen. Ich fand, es war so ein bisschen irgendwie schwierig, da so. Das ist so nicht der normale Umgang, den wir gewohnt sind mit unseren Protagonisten, dass wir sofort irgendwie einmal die Lebensgeschichte und direkt den Finger in die Wunde legen. Aber da hatten wir keine andere Wahl. Ja, Drogen sind ja tatsächlich auch ein großes Thema da im Gefängnis. Unser Whistleblower Juan hat ja auch dazu gesagt, letztlich kannst du da halt für Centbeträge Koks, was auch immer du willst, kaufen, und es kostet dich nicht viel. Und er hat sogar die Polizei, die Aufseher beschuldigt, dass sie das Zeug da reinbringen.
Und nicht nur er, das haben auch die Frauen ja gemacht, die gesagt haben, wenn ihr kommt oder wenn man weiß, es kommt die Presse, dann wird hier alles schön und ordentlich gemacht und dann funktioniert alles ganz wunderbar. Aber ansonsten kursieren hier der harte Alkohol und ein Tablett mit Drogen, wo man sich eben günstig mit Kokain versorgen könnte. Von Prostitution war auch die Rede. Also wir können das zwar alles jetzt in dem Sinne nicht nachprüfen, aber wir haben mehrere Personen in unterschiedlichen Bereichen, die uns das erzählt haben.
Wir haben jetzt so viel gehört von Insassinnen und Insassen und aber auch von Whistleblowern, und viele der Aussagen haben sich zwar gedeckt, und trotzdem können wir nicht objektiv sagen, ob das alles stimmt oder sich so ereignet hat. Deshalb haben wir jemanden gesucht, der uns das ein bisschen einordnen kann, und haben uns auf den Weg gemacht nach La Paz und dort Kriminalexpertin Gabriela Reyes getroffen. Sie forscht zu den Zuständen in Boliviens Gefängnissen, und wir wollten von ihr wissen, was ist dran an all den Berichten. Und erstmal haben wir sie gefragt, sind diese Zustände, die man uns da geschildert hat und die wir gesehen haben, normal für bolivianische Gefängnisse?
Este es un sistema que ahorita lo vamos a explicar. También se aplica en otras cárceles de Bolivia. Sin embargo, obviamente es mucho más acentuado en Palmasola.
Dieses System gibt es auch in anderen Gefängnissen in Bolivien. In Palmasola ist es besonders ausgeprägt, aber es funktioniert überall mehr oder weniger ähnlich. Es geht vor allem ums Geld. Wer neu ins Gefängnis kommt, muss erstmal das sogenannte Bodengeld zahlen. Also die Person muss erstmal auf dem Boden schlafen. Und dann geht es vor allem darum, Kontakte zu knüpfen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.
Generar contactos para garantizar su seguridad.
Warum greift denn der Staat nicht ein?
El tema aquí es que el Estado no tiene la capacidad de deshacer y eliminar este subsistema.
Das Problem ist, dass der Staat nicht in der Lage ist, dieses Subsystem rückgängig zu machen oder zu zerstören. Oft ist es so, wenn jemand neu zur Polizei kommt, der die Dinge in Ordnung bringen will, gibt es eine Meuterei. Denn offensichtlich gibt es Polizisten, die Teil dieses korrupten Systems sind und davon leider auch profitieren. Also, was ist besser für den Staat? Eine Meuterei riskieren oder bei dem bestehenden System bleiben, das ja gut funktioniert, weil die Gefangenen keine Aufstände anzetteln? Hier kam es noch nicht zu solchen Fällen wie in Ecuador, Brasilien oder Paraguay, wo bei Gefängnisaufständen auch Polizisten ermordet wurden oder Bandenkriege ausgebrochen sind. So wie es jetzt ist, hat der Staat, sagen wir mal, seine Ruhe.
Bandas contrincantes, etc. Entonces nos le permite al Estado mantener una relativa calma, digamos.
85% der Inhaftierten sitzen ohne Urteil drin. Viele von ihnen sind unschuldig. Warum ist das so?
El Estado sí ofrece la defensa, lo que es la defensa pública. Es decir, si tú eres, digamos, una persona de bajos recursos.
Der Staat stellt einen Anwalt, einen Pflichtverteidiger. Wenn du nur ein geringes Einkommen hast, stellt dir der Staat einen Anwalt, der dich verteidigt. Aber in einem System, das so korrupt ist, haben diese staatlichen Pflichtverteidiger meistens nicht die geringste Macht. Und oft raten sie den Beschuldigten, sich schuldig zu erklären. So kämen sie am schnellsten wieder raus. Aber das ist nicht gut, denn viele Gefangene sind unschuldig. Und trotzdem sagen sie, erkläre dich schuldig. Obwohl du es nicht bist, dann bist du schneller wieder draußen. Das ist so ein bisschen die Masche der Pflichtverteidiger in Bolivien. Jeder weiß das.
Unsere Leitfrage war ja, geht man am Ende womöglich krimineller aus dem Gefängnis wieder raus, als man reingekommen ist? Gabriela Reyes hatte darauf eine ziemlich klare Antwort.
No solo Palmasola, pero en general las cárceles en Bolivia son conocidas como las universidades del delito. Uno dice, uno ha entrado con una licenciatura en robo.
Nicht nur in Palmasola, sondern in ganz Bolivien sind die Gefängnisse bekannt als die Universitäten des Verbrechens. Sagen wir, du gehst mit mittlerer Reife in Raub rein und du kommst mit einem Doktor in Erpressung wieder raus. Denn im Gefängnis knüpfst du Kontakte, siehst, wie sie arbeiten. Es gibt viele solcher Fälle. Ich kenne Leute, die sind wegen Betrugs ins Gefängnis gegangen, sind jetzt frei. Keine Ahnung, wie sie jetzt ihr Geld verdienen, aber die reisen jedes Wochenende nach Miami, fliegen im Privatjet nach Buenos Aires. Da fragt man sich, wie das möglich ist. Die saßen doch die letzten 2 Jahre im Gefängnis. Also ist klar, sie haben in Palmasola Kontakte geknüpft, haben Betrugsmaschen gelernt. Das heißt, sie haben im Gefängnis ihren Doktor in Verbrechen gemacht. Und dafür ist Palmasola bekannt. Das ist schlimm. Es gibt keine Motivation, dieses System zu ändern. Warum auch? Es geht nur ums Geld.
No hay un incentivo para no salir de ese sistema delictivo, ¿no? Esa es la cosa. Es más, ¿por qué? Además, porque todo es plata.
Xenia, wir haben ja dann noch einen total unwirklichen Ort gefunden, mitten in diesem Gefängnis, einen Kindergarten. In Palmasola leben nämlich 62 Kinder mit ihren Müttern, können dort leben, bis sie 6 Jahre alt sind. Beschreib doch mal, wie sah dieser Kindergarten aus? Was war das für ein Ort?
Der Kindergarten an sich, das war ein Gebäude, ein Stück weit außerhalb vom normalen Knastgeschehen. Und hatte einen großen Innenhof. Die Kinder haben gespielt, Seilhüpfen gespielt oder sie waren auf den Schaukeln, haben geschaukelt. Man hat gemeinsam gegessen und das Ganze wurde betreut von Schwestern, von einem kirchlichen Orden. Und dann tauchen da dann aber auch plötzlich Psychologen auf, die den Kindern Fragen stellen, weil es den Verdacht gibt, dass diese Kinder möglicherweise vernachlässigt, vielleicht auch misshandelt werden oder Dinge sehen, die sie nicht sehen sollten. Und dann waren wir bei so einem Moment dabei, wo eine Psychologin sich unterhält mit dem Kind und dann erzählt das Kind so ganz nebenbei, mein Vater ist im Himmel und macht dann die Geste von einer Pistole und sagt, er ist dann erschossen worden und jetzt ist er im Himmel. Und wo dann also auch klar wurde, dass der Junge gesehen hatte, wie sein Vater erschossen wurde. Also da rattert einem schon viel der Kopf, wenn man eine so kleine Kreatur in einem Gefängniskindergarten sieht, der gesehen hat, wie sein Vater erschossen wurde, dessen Mutter jetzt irgendwie im Gefängnis ist, wegen eines anderen Delikts, wo du fragst, wo geht die Zukunft von diesen Kindern hin?
Und trotzdem sagen ja die Psychologinnen dort vor Ort, es sei besser, dass die Kinder, bis sie 6 sind, bei ihren Müttern bleiben und man sie eben da nicht trennt.
Insgesamt waren Kinder ein stark umstrittenes Thema. Das heißt, am Anfang lebten ganze Familien im Gefängnis. Das heißt, wenn der Vater ins Gefängnis gegangen ist, ist die ganze Familie mit ins Gefängnis reingegangen. Und da kam es zu verschiedenen Missständen und Problemen, auch auf der sexuellen Seite. Und dann hat man gesagt, nee, das geht so nicht. Erst wollte man es pauschal verbieten und dann hat man gesagt, nee, Kinder bis 6 Jahre sollen bei ihren Müttern bleiben können, weil ansonsten könnte es sein, dass das Kind ins Waisenhaus muss. Auch viele Kinder am Ende auf der Straße landen. Und man hat gesagt, dann ist es besser, wenn sie im Gefängnis groß werden.
Manche von denen waren ja tatsächlich noch nie draußen, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen.
Natürlich ist es keine ideale Situation oder fern davon eine ideale Situation für ein Kind zu sein, in einem Gefängnis groß zu werden.
Im Nachhinein haben wir ja auch mit einer jungen Frau gesprochen, die mit ihrer Mutter damals im Gefängnis war und die schon gesagt hat, alles um mich herum war böse, aber wenn ich bei meiner Mama war, habe ich mich wohlgefühlt, ne? Also aber ich habe verstanden, dass man den Kindern auch ein bisschen was bieten muss, dass man die tagsüber auch ein bisschen beschäftigen muss, dass die auch mal was anderes, was Unbeschwertes mitkriegen im Rahmen der Möglichkeiten. Und trotzdem hatte ich irgendwie jedes Mal Gänsehaut. Und wir haben ja dann Anna kennengelernt, deren jüngste Tochter auch mit ihr im Gefängnis lebt. Die Älteren sind draußen bei der Großmutter und Anna hat uns ja auch erzählt, was sie alles verpasst hat im Leben ihrer Kinder. Also zum Beispiel bei dem einen Kind den 15. Geburtstag, der eine große Sache ist, oder von dem anderen Kind den ersten Tag im Kindergarten. Ja. Und das hat ihr, also sie hat geweint, als sie uns das erzählt hat, ne?
Sie hat bitter geweint.
Das habe ich ihnen nicht gegeben. Und das ist meine Schuld. Wenn ich daran denke, dann tut das weh. Mit keinem Geld der Welt kann man diese Zeit zurückholen. Ich möchte sie in den Arm nehmen, neben ihnen einschlafen. Sie um Verzeihung bitten, weil ich versagt habe. Und ihnen sagen, dass ich sie liebe. Mit meinem ganzen Herzen. Ich will neben ihnen schlafen und aufwachen und denken, das war alles nur ein schlimmer Traum.
Sie hat gesagt, eine Mutter geht doch mit ihrem Kind am ersten Schultag oder am ersten Tag im Kindergarten, da geht man doch Hand in Hand. Da gibt es doch dann Fotos, die für immer bleiben. Und sie hätte das verpasst. Sie hat im Drogenhandel nicht nur ein bisschen mitgemacht, sondern sie hat wirklich Drogenrouten organisiert. Und sie sagte, sie war da ganz gut drin. Und dass sie dadurch, so hat sie es jetzt gesagt, gierig wurde, weil sie gesehen hat, dass so eine Art Geld reinkam, wie es anders nicht möglich wäre, wenn man Kleider verkauft zum Beispiel. Und das ist aufgeflogen und dann ist jetzt ins Gefängnis gekommen.
Wie ist denn Annas Kontakt zur Außenwelt und zu ihren Kindern?
Sie bekommt schon hier und da Besuch, insbesondere von ihrem Mann, aber sehr sporadisch, so habe ich das in Erinnerung. Wir wollten der Familie einen Brief von ihr mitgeben und die Familie wollte uns dann aber nicht treffen, weil sie sich geschämt haben für das, was ihre Tochter getan hat. Das heißt, ihre Kinder sind momentan bei den Großeltern und die Großeltern wollten uns nicht treffen, weil sie sich schämen für ihre Tochter.
Welche Chancen hat Anna denn, wenn sie wieder rauskommt und ihre kleine Tochter?
Also wenn du mich so fragst, bei Anna bin ich zuversichtlicher, dass sie wieder Fuß fassen wird und dass sie auch zu ihren Kindern wieder einen guten Kontakt aufbauen wird. Ich glaube, sie hatte nur noch ein Jahr, bis sie rauskommt. Es gab andere Personen, die wir kennengelernt haben. Da war mein Eindruck, dass das jetzt ein Kreislauf der Armut bleiben wird und dann möglicherweise im Überlebenskampf durch die Armut eventuell auch wieder einfach in eine kriminelle Richtung dann gehen könnte. Weil wir wollten ja auch der Frage nachgehen, ob man dann krimineller wieder rausgeht, als man reingekommen ist. Und das hat uns ja auch die Expertin gesagt, dass manche Menschen dort überhaupt erst den Kontakt bekommen zu den Kriminellen und überhaupt erst so ins Geschäft einsteigen.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Antwort auf unsere Frage so deutlich ausfallen würde. Weil wir haben uns am Anfang, ich weiß noch, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben mit der Frage, darf man das überhaupt so pauschal sagen oder vorverurteilen wir die Leute dann, wenn wir sagen, oh, geht man da krimineller wieder raus, als man reingekommen ist? Das kann ja nicht sein, da gehen wir schon mit so einer Annahme da rein. Und dass aber die Antwort so deutlich ausfallen würde, also sowohl von den Insassinnen und Insassen selbst, als auch von Seiten der Expertin und von dem, was wir erlebt haben, das fand ich schockierend, ehrlicherweise.
Für mich blieb, dass man auf jeden Fall wahrscheinlich härter rausgeht und vielleicht auch ein bisschen gebrochener. Also für mich blieb sehr stark als Gefühl über dieser Überlebenskampf, der unter sehr speziellen Bedingungen abläuft. Und man sagen kann, hier wird es der ein oder andere schaffen, auch mit dem, was er jetzt an Handwerk gelernt hat oder an Verkauf gelernt hat, möglicherweise wieder ein ordentliches Leben zu führen. Aber wie viel leichter es ist, es war unglaublich viel leichter, eigentlich abzustürzen. Ja, ich glaube, da braucht man eine unglaubliche innere Stärke und Haltung, um in diesem Gefängnis nicht kaputt zu gehen und darin zu überleben. Eine unglaubliche Diplomatie, ein Feingefühl, eine Schleue, auch eine Härte, um da in diesem System oben zu schwimmen und nicht unterzugehen.
Vielen Dank nach Rio an unsere ARD-Südamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher, die 4 Tage in Boliviens Megaknast war für eine Weltspiegel-Doku, die ihr euch gerne anschauen könnt. Wir verlinken euch das Ganze in den Shownotes. Vielen Dank.
Ich danke ganz herzlich. Bravo.
Wenn euch dieser Weltspiegel-Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns ein Sternchen bei der Bewertung da. Ich bin froh, dass wir in Deutschland ein anderes Rechtssystem haben als in Bolivien. Wenn ihr euch jetzt aber fragt, wie bei uns zum Beispiel die Untersuchungshaft abläuft und wem die überhaupt droht, dann hört doch mal rein in den Podcast Gerichtssaal 237 von unseren NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. In der Folge Falscher Verdacht, das Schicksal einer Mutter in U-Haft, berichten die beiden über den Fall von Yula Diel, einer illegal in Hamburg lebenden Kolumbianerin, die wegen Mordes angeklagt wird. Man nimmt der Mutter ihr Baby weg und schließt sie monatelang ein. Ob das angemessen gewesen ist und was aus Yula Diel wird, das hört ihr in Gerichtssaal 237 in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Die Folge verlinken wir euch auch in den Shownotes. Den Weltspiegel-Podcast, den hört ihr nächste Woche wieder. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 20. März. Redaktion hatten Steffi Fetz und Patricia Preis. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Anna Stosch. Ich bin Johanna Jeschke.